Doppelacht, Bundesliga, internationaler Fußball, Gossip. Wir ordnen die Woche mit euch ein. Servus, moin, moin. Gute, herzlich willkommen bei Doppelacht. Wir sind zurück und wir sind wieder in einem normalen Zeitfenster und in der Zentrale.
Ja, seit gut 2 Wochen oder so, ne?
Das erste Mal seit 2 Wochen. Und es ist die Montagsfolge am Montag. Und nicht die Donnerstagsfolge am Montag.
Ja, genau.
Und nicht die Montagsfolge am Donnerstag. Und es ist eine reguläre Bundesliga-Folge mit Champions League-Tipps, aber keine Champions League-Folge mit Champions League-Themen.
Ja, ich glaube, jetzt hast du alle abgehängt.
Wollte ich hier nicht. Wollte alles von Anfang an abfrühstücken.
Ja.
Erstmal wichtige Frage, wie geht's dir? Wie erreiche ich dich gerade?
Ja, mich erreichst du ein bisschen kaputt und müde, weil ich heute mit meinem Neffen ein bisschen ballen musste.
Ah ja, ja, Baller League im Hause.
Und ein bisschen Hochtick spielen.
Hochtick, Hochtick. Wenn man auf... Wenn man
irgendwo drauf bist, dann darfst du nicht getickt werden. So.
Ah, oh Gott.
Ja. Und das Fahrrad von meinem mittleren Neffen durfte ich heute auch fahren. Sieht witzig aus. Vielleicht reichen wir da unter der Woche auch noch ein Video nach.
Sehr, sehr gerne. Das Video der Woche.
Ja.
Wollen wir reingehen in die Themen? Was haben wir heute Schönes?
Ja, Bulli. Wir müssen unbedingt über die zweite Liga sprechen, weil da ist was ganz Wildes passiert.
Du willst doch mit der zweiten Liga auch schon wieder anfangen, oder?
Ja, natürlich. Ist ja, also, Pauli hat verloren. Komischerweise, in Gelsenkirchen versteht kein Mensch.
Nee, da gebe ich dir recht, ja.
Aber unser Co-Trainer ist da gewesen. Der ist auch völlig verrückt. Hat einen Sonderzug gefahren und der Sonderzug war um 16:30 am Hauptbahnhof und wir hatten 23:45 Treffen und hat irgendwie eine halbe Stunde geschlafen.
Das ist sehr, sehr, sehr sportlich.
Sehr sportlich.
13 Uhr war Anstoß gegen Pauli, aber gegen die siebte.
Ja, siebte. Irgendwo x-te Mannschaft von Pauli, ja. Aber darüber wollen wir heute nicht sprechen. Kommen wir zur zweiten Liga. Pauli verloren, gepatzt. Kiel unentschieden gegen Hertha.
Aber macht ja alles nichts. HSV auch verloren.
HSV auch verloren. Ist natürlich schade. Hättest natürlich den Spieltag nutzen können, um weiter wegzuziehen. Jetzt sind das 5 Punkte auf Kiel und 7 auf Hamburg.
Ist alles so geblieben, aber es zeigt wieder, die zweite Liga macht, was sie will. Die zweite Liga ist die spannendste Liga der Welt und die beste zweite Liga der Welt.
Ja, na klar. Also jede Saison ist das so. Aber dadurch Osnabrück, bisschen auch zurück im Abschiedskampf, sind jetzt nur noch 6 Punkte weg von Eintracht Braunschweig.
Wird das nochmal was?
Nein. Ja, ich weiß nicht.
Das ist eine klare Antwort.
Mir auch egal. Also ich möchte natürlich Eintracht Braunschweig in der zweiten Liga behalten.
Hm? Stimmt, aus alter Studienverbundenheit.
Genau.
Ja, da war ja was.
Ja. Und meinetwegen kann Schalke auch absteigen.
Ah, das muss nicht sein. Das muss jetzt nicht sein.
Wieso nicht?
Du kennst doch meinen Sweet Spot für Schalke.
Dann ist wieder Derby angesagt.
Ja, gegen die zweite vom BVB.
Ja, es ist realistischer als ein Derby gegen
die erste Mannschaft. Und Essen spielt auch dritte Liga.
Ja.
Hast du sogar 2 Derbys?
Ja.
Tja. Schauen wir mal. Ärgerlich, dass Pauli gepatzt hat. Sie wären sonst ein bisschen weiter weg. Aber lass uns erstmal noch zum HSV kommen.
Ja, ich weiß nicht, was war da los? Also, stimmt. Kurz vor Schluss, der Weltklasse-Spieler Michael Guisson macht den Elfmeter rein.
Du bist dicht dran an der Aussprache. Und ich habe ja irgendwann mal, glaube ich, auch hier im Rahmen des Podcasts gesagt, dass ich wahrscheinlich von den Fähigkeiten her Ludovic Reis für den besten Spieler der zweiten Liga halte.
Ja.
Ja, muss ich zurücknehmen. Ich hatte vergessen, dass Michael Guisson bei Osnabrück im Kader steht. Da fragt man sich auch, wie ist der da gelandet? Also wie schaffst du es das ist ja schon ein Abstieg. Den muss man ja auch mal bewerten. Der ist erst 24, habe ich heute festgestellt. Der hat vor 4 Jahren mit Bayern das Triple gewonnen und ist jetzt kein Stammspieler in Osnabrück.
Das ist eine Leistung, ne? Und hat, wie immer, seine Station und
Spezia, Venezia hat er gespielt, glaube ich.
Der ist von also Bayern Venezia zu Venedig.
Ja,
hatte ich. Sampdoria und dann Venedig und dann, ja, Osnabrück.
Dann Osnabrück, ja. Zwischendrin war er noch mal ein Jahr, als er noch bei Bayern war, an die...
Wie viel hat Olympique Marseille. Ja. Wie viel hat Bayern für ihn bezahlt?
9 Millionen, glaube ich. Der war kein Schnäppchen. Den haben sie damals aus Gladbach losgeeist, wie man so schön
genau,
sagt.
Genau, und hat er sich nicht noch beschwert, dass er bei Bayern nicht gespielt hat?
Ja, und er musste ja auch ab und zu mal zweite Mannschaft spielen in der dritten Liga.
Ja, da gehört er hin.
Anscheinend ist das genau seine Gewichtsklasse.
Ja.
Überraschend. Aber ich habe dir direkt ein Bild geschickt mit Michael Cousin und dem Champions-League-Pokal. Jetzt nur noch der zweitgrößte Moment seiner Karriere.
Ja.
Es ist alles ein Masterplan. Ich habe mich ein bisschen gefreut, muss ich ja zugeben. Kann ich mich nicht ganz von frei machen.
Ja, ich...
Aber ich habe da niemals, um inhaltlich mal ein bisschen von dieser Gagschiene runterzukommen, ich habe niemals damit gerechnet, dass der HSV dieses Spiel verliert, weil damit haben sie beide Spiele die Saison gegen Osnabrück verloren. Wie viele Punkte hat Osnabrück?
18.
Boah, guck mal, dann haben die 25% ihrer Punkte gegen HSV geholt.
Nicht gut.
Das, und ich war mir eigentlich sicher, dass der HSV so ein Spiel auf diese Art und Weise
weil die nicht mehr verliert.
Ja, unter Steffen Baumgart nicht mehr verliert. War ich mir eigentlich sicher.
Hast du das dann dir denn angeschaut oder geguckt?
Ja.
Ja.
Ein bisschen. Ich habe nicht alles gesehen, weil ich noch spazieren war.
Nicht nur Toni Kroos zum HSV-Fan.
Beobachter.
Beobachter. Okay.
Fan ist sehr, sehr weit. Also da möchte ich nicht hin. Aber zumindest interessierte Beobachter, weil der HSV doch eine gewisse Strahlkraft hat. Und ich bin ja inzwischen so, Traditionsvereine im Alter reizen die mich eher als Plastikvereine.
Ich glaube, da müssen wir nochmal ins Stadion. Ist ja nicht so weit weg. Luftlinie 1,5 Kilometer?
Ja, kommt hin. Ja. Bei einem attraktiven Gegner. Vielleicht in der Vorbereitung gegen irgendwas Spannendes. Gegen Schalke haben die schon gespielt. Scheiße, das war der Saisonauftakt.
Ja, oder im Derby. Aber da kriegen wir wahrscheinlich wir keine Karten.
Oh, da müssen wir uns sehr weit strecken, aber da möchte ich meine Quellen hier im Rahmen des Podcasts nicht parat, nicht rausrücken.
Ja, vielleicht kriegen wir bis dahin ja auch eine Einladung, wer weiß.
Schauen wir mal.
Und gegen Kiel könnte man auch rennen. Aber da bin ich nicht da. Nee. Na, egal.
Bruder, so wichtig ist das auch nicht.
Nee, lass uns weg aus der zweiten Liga in die erste Liga.
Oh, willst du nicht noch über Rostock
sprechen? Ach ja, stimmt, über Rostock müssen wir da sprechen, ja. Was ja, war da los? Hast du irgendwas gesehen? Ich hab's nur heute bei Kicker gelesen.
Ich habe mir die Bilder nochmal angeguckt in, wie heißt denn das? Sportstudio? Was kommt denn samstags?
Was kann man denn? Das aktuelle Sportstudio, glaube ich.
Ja, genau, weil ich war ja noch unterwegs mit Kolja und Axel. Ja. Das war nach dem GWE-Fest, war es ein langer Tag.
Okay.
Mit Bundesliga-Konferenz, wir waren bei Alvolo und dann noch in der Boilermann-Bar.
Ei, verrückt.
Ja. Deswegen, also so viel Zeit hatte ich nicht.
Wusstest du, dass der Boilermann Bar und Alvolo dem gleichen Besitzer gehören?
Nee, das wusste ich nicht.
Jetzt weißt du es.
Ja. Ich wusste aber, dass man theoretisch dass ich da Essen rüberbestellen kann in die Boilermann Bar von Alvolo.
Macht so Sinn, ne?
Ja. Wieder was gelernt. Ja, wer nichts gelernt hat, um die Übergänge aufzusagen.
Sind die Fans von Rostock?
Ja, verstehe ich nicht. Und es ist ja bekannt, ich habe ja grundsätzlich so einen kleinen Sweetspot auch für Hansa Rostock. Besitzt hier sogar Hansa Rostock-Trikots, ist natürlich dem geschuldet, dass ich großer Materia-Fan bin. Es ist aber sehr, sehr schwer, auch nur den Funken Sympathie da zu empfinden oder das zu versuchen zu verargumentieren, weil Rostock hat einfach das Talent, von der Fanbase her sich von der sehr, sehr schlechten Seite zu zeigen und das mit solchen Aktionen immens zu unterstreichen.
Ähnlich wie hier Dynamo Dresden.
Ja, 100%ig. Geh ich auch mit. Was sind das für Götzköpfe? Und ganz ehrlich, das ist auch eine Dimension, das wird jetzt ein bisschen nicht abgetan, aber noch so ein bisschen runtergespielt. Aber es kann ja keine Option sein, dass Fans aufs Spielfeld kommen.
Ja, das nicht. Und dass sie dann die fremden Spieler attackieren. Was haben die Spieler denn gemacht? Die machen ihren Job,
die machen ganz normal einen Torjubel, weil sie sich freuen, weil sie ein Tor geschossen haben, weil sie ihren Job gut gemacht haben. Und dann kann nicht die Lösung sein,
dass in ich welcher, da... welcher Wochen, Spielminute war das?
War es nicht nach dem 3-0? Ich weiß es wirklich nicht.
Boah, okay.
Also, weil Ragnar Ache hat ja alle 3 Tore gemacht für Kaiserslautern. Ja. Fun Fact, 20 Spiele, 13 Tore, Ragnar Ache.
Sehr gut, sehr gut.
Guter Mann, aber um das einmal kurz einzuordnen, geht absolut gar nicht und darf halt einfach kein Vorbild sein für andere Stadien und andere Fanszenen. Also da muss man, glaube ich, aufpassen. Und das ist auch der Punkt bei allem Verständnis, was heutzutage immer aufgebracht wird und bei allem Dialog und Diskurs, den man auch mit Fans führen sollte.
Ja, aber das ist zu weit.
Also genau, da muss man das knallhart unterbinden, weil da ist die Grenze überschritten.
Ja, sagen Sie hier, Hansa Rostock, mal leeres Stadion, fertig.
Muss eigentlich die Konsequenz sein. Dafür ist es mir in der Berichterstattung dazu noch zu ruhig. Und ich habe jetzt noch nicht irgendwas einen Tag später an möglichen Konsequenzen gelesen oder gehört.
Ja, ich habe noch mal eine Frage zum Spiel. Da hat ja jemand Gelb-Rot bekommen, ne? Oliver Hüsing.
Ja, einer meiner Lieblingsspieler.
Hat er das in Bielefeld gelernt? Bei der Arminia?
Wahrscheinlich.
Ja. Ja, der Gag musste kurz sein. So, also zweite Liga abhaken, erste Liga?
Sehr gerne.
Dann müssen wir ja mit Freitagabend anfangen, ne?
Ja.
Ja.
Ich war da. Ich saß in Maybach mit Axel und Kolja. Und wir haben eine sehr gute Pizza gegessen. Die war echt okay. Es gab Schnitzel und Burger. Fassbier. Also war eigentlich war ein guter, grundsolider Abend. Ich weiß gerade nicht, wo du hin willst. Also Bayern hat auch zwei wirklich schöne Tore gemacht. Mattistell hat gezeigt, warum er in der Startelf stand. Ja. Jamal Musiala ein wunderschönes Solotor.
Ja.
Ist das Einzige, was eigentlich gestört hat, waren die zwei Freiburg-Tore.
Ja.
Sonst war alles gut.
Ja. Es ist meistens so, dass die Gegentore stören.
Sehr, sehr, sehr oft, ja. Obwohl zwei schöne Tore waren von Freiburg. Was man sagen muss, Josua Kimmich, wieder Rechtsverteidiger. Ich kann mir vorstellen, das bleibt auch die nächsten Wochen so. Tell durfte starten, aber was Bayern da gespielt hat, ich sag mal so, das Tischtuchel ist komplett zerschnitten.
Tischtuchel ist er wirkt halt auch wie ein trotziges kleines Kind, ne? Und ich glaube, es war, wo sie gesagt haben, ey, über den Sommer hinaus geht's nicht weiter, da hätten sie ihn einfach entlassen sollen. Über den Sommer hinaus geht's nicht weiter, kommen wir einig irgendwie, die Saison macht jemand anderes zu Ende. Du hast auch keinen Bock mehr.
Eigentlich schon, aber es gibt ja wirklich...
Also das sieht man ja auch.
Es gibt ja niemand anders, das ist ja das Problem. Ein
trotziges kleines Kind. Fühlt sich das so ein bisschen an?
Ein bisschen. Und ich habe ja letzte Woche gesessen und das, also die Entscheidung grundsätzlich noch verteidigt, weil Bayern München einfach auch von der Körpersprache her ausstrahlt, dass die Saison durch ist und dass sie die mehr oder weniger abschenken. Wir kommen gleich mit Champions-League-Tipps noch dazu, dass ich da ganz ein schlechtes Gefühl habe. Es ist ja aber auch so, du hast im Staff hast du nur Tuchel-Co-Trainer, also du kannst davon keinen nehmen, der die Saison zu Ende führt. Es gibt nicht wirklich einen Kandidaten, der das übergangsweise machen könnte. Deswegen habe ich die Idee immer dahinter verteidigt und ich fand es ja auch immer ganz witzig, so, weil Thomas Tuchel shooten in Pressekonferenzen macht immer Spaß. Aber jetzt so nach aber zwei Wochen finde ich es auch schwierig.
Ist nur so lange witzig, wenn er auch gewinnt.
Auch das nicht mal. Also mich hat es jetzt auch nicht gestört, als sie irgendwie dreimal am Stück verloren haben. Es wurde witziger, nachdem die Entscheidung feststand, dass er im Sommer geht. Aber irgendwie, nee, irgendwie passt das alles nicht und das macht jetzt auch irgendwie keinen Spaß mehr. Jetzt sind es 10 Punkte. Also als Bayern-Fan möchte ich gerade einfach nur, dass die Saison zu Ende ist.
Ja, und Xabi bei Trainer ist.
Ja, genau, und dass es dann einen Umbruch gibt. Ich möchte nicht noch nicht die vierte Woche in Folge wiederholen, wer da alles weg muss. Aber es war ein bisschen bezeichnend und ich habe vorhin City gegen United geguckt und City als Mannschaft strahlt einfach eine ganz andere Dominanz und Selbstverständlichkeit auf dem Spielfeld auf und davon ist Bayern gerade zwei Lichtjahre entfernt und deswegen passiert auch sowas wie dieser Kunstschuss von Höfler, dass der dann irgendwie in der, 84., 87. Minute.
Höfler.
Genau der. Die heißen alle gleich bei Freiburg.
Ja.
Dass der dann reingeht, dann ist das eben so. Also mich hat es ja nicht mal mehr gestört und dann weißt du schon, läuft irgendwas falsch.
Die Saison ist doch durch.
Für mich emotional auch komplett.
Du musst halt nur aufpassen, dass du nicht vielleicht Dritter wärst statt Zweiter. Ja, weil es sind nur noch 4 Punkte.
Sind nur noch 4 Punkte, aber selbst das ist ja egal. Also du kommst ja in die Champions League und dann spielst du ja in dieser Champions League und dann ist das so.
Ja, das stimmt. Und die Fernsehgelder, ob du Zweiter, Dritter wärst, ist, glaube ich, nicht so super entscheidend.
Nö, könnte halt auch dazu führen, dass du mal nicht in Top 1 bist und vielleicht auch mal ein bisschen spannendere Gruppe bekommst.
Champions League?
Ja, du bist halt in Top 2, aber, am Koeffizienten.
Ach so, ja stimmt, du bist ja kein Meister, ich wollte gerade sagen, ja, alles gut. Ne?
Genau, dann kommt halt mal Real Madrid oder so.
Ja.
Würde ich nehmen.
Wollen wir jetzt zu was Positivem kommen?
Du willst über Karim Adeyemi reden?
Ja, weißt du, an wen er mich erinnert? So ein bisschen?
An irgendeinen Anime-Charakter?
Ja, an hier, Miep. Roadrunner.
Oh Gott.
Miep.
Ich glaube, der sieht er sich selber gar nicht. Ich weiß nicht, ist er nicht großer One-Piece-Fan? Oder ist das Julian Brandt?
Ja, das ist Julian Brandt, der jubelt auch immer so.
Ja, so. Das ist Trafalgar-Lore, ja.
Ja, ich, keine Ahnung. Ja, ich bin da raus.
Da bin ich mit drin, aber Adeyemi ist auch irgendwie One-Piece-Fan. Und Loredana-Fan ist er auch. Immer noch.
großer Fan. Witzig, nach dem Spiel saßen wir in der Kabine in der Bank, auf der Bank, und dann mein Bjarne, der rechts neben mir saß, auch Dortmund-Fan, Aufstellung geguckt, sagte, oh, Adeyemi habe ich bei Kickbase. Habe ich gesagt.
Oh!
Ja, und dann habe ich gesagt, ja gut, auch wenn er spielt, aufstellen würde ich ihn jetzt trotzdem nicht. Ja, nein, wäre da falsch. Aber hey.
Aber konntest du nicht erwarten, war sein erstes Saisontor.
Ja, genau.
Muss man ja auch sagen. Also ich habe bei uns in der Konferenz gucken gehört, der sei ja nur halb so effektiv wie Harry Kane. Weil der würde ja nicht so oft treffen.
Nee, weil er auch nicht so oft spielt.
Genau, weil er so oft verletzt ist. Und 30 Sekunden später sagte der Kommentator des Spiels, das war Adeyemis erstes Saisontor. Ja, weiß ich nicht. Ich habe mich überrascht, dass er spielt. Die grundsätzliche Idee ist ja richtig, ihn gegen Union spielen zu lassen. Aber der hat einfach nicht die Form.
Nein, absolut nicht. Und kannst du irgendwas zum Spiel sagen?
Ja, dass Ian Madsen wieder gut gespielt hat.
Ja.
Dass Ian Madsen ein sehr schönes Tor zum 2:0 gemacht hat.
Ja.
Ansonsten war es ein Arbeitssieg. Und man könnte jetzt argumentieren, da Union zu Hause schwer zu bespielen ist. Die haben 3er-5er-Kette gespielt.
Das zählt für mich nicht.
Warte, ich bin doch noch nicht fertig. Das ist ein Arbeitssieg, ein Sieg für die Moral. Und das war genau das richtige Zeichen, nachdem man vorher 4 Spiele nicht gewonnen hat, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ich schaue gerade nach. Hoffenheim, PSV, nee, 3 Spiele.
Davor Wolfsburg, ne? Ja, genau.
Ja, davor Wolfsburg, ja.
1-1, ja. Deswegen, das war total in Ordnung und das richtige Zeichen vom BVB im Kampf um die Champions-League-Plätze. Und Sebastian Kehl hat ja heute auch gesagt, das Ziel ist und muss die Champions-League-Qualifikation sein, ohne Wenn und Aber. Und da muss man sich im direkten Duell mit Leipzig durchsetzen.
Ja,
das muss der Anspruch sein vom BVB.
Ja, ist es auch. Ich glaube, ich habe eigentlich nochmal Platz 3 angepeilt. Aber da kommt es nicht hin.
Kann ich mir auch schwer vorstellen, wenn Stuttgart so weiterspielt. Willst du noch was einbringen zum BVB? Weil ansonsten ist die Überleitung natürlich wie gemacht, um in die Volkswagen Arena zu gehen. Zu meinem lieben Freund Nico und seinen Wölfen.
Ja, das ist aber auch komisch. Ich verstehe es nicht. Der hat jetzt, gut, gegen Stuttgart kann man verlieren. Aber was macht der, dass der noch Trainer ist?
Der muss irgendwelche Infos über Raphael Schäfer haben.
Oder über die Volkswagen-Chefs. Oder der arbeitet heimlich da im Werk oder so. Keine Ahnung.
Ich weiß auch nicht. Also bei mir ist ja bekannt, wer schon zur Rückrunde gar nicht mehr Trainer gewesen. Es ist ja aber so, die Argumentationsgrundlage von der sportlichen Führung von Wolfsburg ist ja, dass die Moral der Mannschaft stimmt.
Das stimmt auch.
Dass sie das nicht auf dem Platz ausstrahlen, dass sie sich aufgeben, gehe ich mit. Dass sie Spiele oft unentschieden spielen und wenn nur knapp verlieren. Selbst gegen Stuttgart gab es ja noch den Impuls, dass man zurückgekommen ist, kurz vor Schluss.
Stimmt auch. Die haben im Dezember, also am 2. Dezember, das letztmalig ein Spiel mit 2 Toren Unterschied verloren. Und die haben mittlerweile dazwischen gegen Bayern gespielt, gegen Dortmund, jetzt gegen Stuttgart. Ist okay. Gut, das sind dann jetzt auch nicht so die krassen Gegner, ne? Also, wenn ich mir mal gucke, Freiburg, Darmstadt haben sie knapp 1-0 gewonnen. Mainz, Heidenheim schwierig, Köln unentschieden, Union Berlin verloren. Hoffenheim unentschieden, wäre ich noch gut. Und Frankfurt auch unentschieden, ja, aber...
Aber Hoffenheim und Frankfurt sind eigentlich die Gegner, die du schlagen musst, wenn du dem Anspruch gerecht werden willst, da zu stehen, wo die beiden Mannschaften stehen, weil da sieht Wolfsburg sich ja auch. Ich würde sagen, zwischen definitiv. Platz 5 und 8.
Ja, definitiv.
Um den Punkt nochmal zu Ende zu führen, es ist ja auch so, dass Niko Kovac wahrscheinlich ein relativ gutes Gehalt hat. Und ich meine, er hat noch 1,5 Jahre Vertrag. Das kommt auch dazu. Also Abfindung, Kosten, relativ hoch. Was mich überrascht ist, dass das in Wolfsburg als Argument angeführt wird, aber anscheinend schon. Und dann ist der Trainermarkt ja noch relativ kompliziert. Also wer soll das gerade machen?
Bruno Labbadia.
Im Zweifel immer Bruno Labbadia. Das ist auch ein Punkt, ganz kurzer Exkurs, haben wir noch gar nicht gesagt. Eigentlich bringe ich bei sowas ja immer Olli Glasner.
Weil der, ja, der, Job. Der ist bei Crystal Palace. Hat mich ein bisschen gewundert.
Ja, das ist ein Skandal, aber ich glaube, der verdient da richtig viel Geld.
Ja, das ist England.
Ja, deswegen, und der kann da wahrscheinlich auch einfach mal
machen, was er will.
Er mal das, er kann die, wird wahrscheinlich die Klasse halten, weil er hat jetzt gewonnen, sein zweites Spiel, erstes Spiel, als Trainer. Und da kannst du auch einfach mal ohne Stress einen Spieler für 15, 20 Millionen kaufen.
Ja, genau. Und das ist dann so, ja, okay, wenn er nicht performt, dann wird er für 25 Millionen weiterverkauft.
Ja, genau. Und das ist natürlich ganz komfortabel in England. Ich habe da immer noch drauf gehopft, auf Olli Glasner und Wolfsburg. Jetzt müssen wir Niko Kovac nehmen. Ich glaube auch jetzt nicht mehr, dass er fliegt. Also inzwischen habe ich das aufgegeben.
Ja, das glaube ich auch.
Ich bin da raus. Wollen wir noch sagen, dass für Stuttgart Kyrassi wieder 2 Tore macht?
Ja, ein Elfmeter, ne?
Ja, und dann noch eins aus dem Spiel. 18 Spiele, 20 Tore. Guter Mann.
Ja, was gibt's noch aus der Bundesliga? Wir müssten dann nochmal über
den Wahnsinn von Darmstadt reden.
Oder von Augsburg, je nachdem, also wie du das siehst.
Es war auf jeden Fall Wahnsinn in beide Richtungen. Ich hab's ja gesehen. Und es hat, also die erste halbe Stunde war immer nur Tor in Darmstadt, Tor in Darmstadt, Tor in Darmstadt, Tor in Darmstadt, Tor in Darmstadt. Also irgendwann war es einfach schon absurd. Und es waren ja auch Tore, mit denen hatte Augsburg vom spielerischen und inhaltlich gar nichts zu tun. Also mein Lieblingstor ist immer noch das 1-0. Also direkt nach dem Anstoß. Abstoß Darmstadt. Erste Minute. Schuhen, der Keeper spielt zum Innenverteidiger.
Ja.
Der hat ihn so ein bisschen versetzt vom 16er.
Ja.
Anstatt irgendwie hoch zu gucken, legt er ihn quer, genau auf der 16er Linie zurück in 16er. Hat er kurz gedacht, ah, das ist ja Pascal Tietz? Philipp Tietz? Der Philipp. Tietz, genau. Der hat ja mal in Darmstadt gespielt.
Ja!
Aber sauber angespielt, zack, 1-0. Und so ging es weiter. Also es waren wirklich bitte, alles individuelle bitte. Fehler von Darmstadt, die an dem Tag nicht mal Zweitliganiveau ausgestrahlt haben. Also Bundesliganiveau würde ich den bei 13 Punkten, 24 zu 58 Toren generell ganz gerne absprechen. Aber das war wirklich desaströs. Augsburg hat es sehr, sehr stark genutzt. Und jetzt sind das nur noch 4 Punkte bis Platz 7 für Augsburg.
Darauf wollte ich ihn auch hinaus, weil gut, aktuell führt Hoffenheim durch 2 Tore von meinem Spieler Maxi Bayer. Diese Woche ist er wieder. ja, ist nicht mehr so weit weg.
Nee, und von den Mannschaften, die sich da gerade tummeln, Hoffenheim nimmt Bremen gerade Punkte weg. Hoffenheim finde ich aber auch nicht so konstant. Also ich finde Augsburg fast gerade den besten Call, dass die einfach irgendwie, also die beste Form und das beste Momentum haben, obwohl sie die 4 Punkte Rückstand haben.
Ja, definitiv. Also das, also mit Glück kann es noch was werden. Also es wäre, also witzig, ich besaß mal ein komplettes Outfit vom FC Augsburg. Kannst du dir das vorstellen?
Das kann ich mir nicht vorstellen. Das hast du dir aber nicht gekauft. Das kann
ich mir sicher. Nein, definitiv nicht. Ich hab's auch nicht mehr. Ich hab mal, es gab früher einen Internethandel, der hieß sc24.com, irgendwo aus Bayern. Und da habe ich das gewonnen.
Sehr gut.
Die waren damals nämlich Sponsor vom FC Augsburg.
War das schon zu Erstliga-Zeiten?
Nee, das war irgendwann zweite Liga.
Ach krass, oh, das ist wirklich schon fast 15, 20 Jahre her.
Ja, das ist schon richtig lange her.
Da hatten die noch ein Stadion mit Tatanbahn und Jos Luhukay als Trainer.
Als ich das Trikot hatte, also das Trikot würde mir jetzt nicht mehr passen.
Wenn du dir heute, also sagen wir mal so, du kommst durch einen komischen Zufall an ein Augsburg-Trikot. Du hast ein Augsburg-Trikot und dürftest dir einen Spieler hinten drauf flocken. Wen würdest du nehmen?
Schwierig. Also,
das findest du schwierig?
Bei dir ist es natürlich Demirovic, ne?
Ja, ich hätte jetzt eigentlich angenommen, bei dir wäre es auch Demirovic.
Nein, ich würde, wie heißt denn der Sechser da, hier, dem auch hochgelobt wurde und der hat.
Niklas Dorsch?
Ja, genau. Ich würde den Dorsch nehmen.
Das ist mutig. Generell bei Augsburg, wenn wir da hingehen, so ein paar Talentleichen in Anführungsstrichen, im Kader, Niklas Dorsch, Arne Meyer spielt in Augsburg.
Reece Oxford.
Ja, hier Ulukai spielt in Augsburg. Ich glaube, Rex Bischer spielt
in Augsburg. Ulukai, ja, stimmt. Also, Rex Bischer ja auch, ja.
Deswegen, da sind so ein paar interessante Leute, die einfach mal, die mal für Höheres berufen waren.
Ja.
Im Kader. Und dann Emedin Demirovic, der für Höheres berufen ist.
Ist. Okay. Ja,
seit diesem Spieltag zweitbester Scorer der Bundesliga hinter Harry Kane.
Ja, die Scorer-Statistik ist, finde ich, immer so, ja, kann man anführen. Aber
14 Tore, 8 Vorlagen für Augsburg, die er ja vor der Saison als klarer Abstiegskandidat. Ich finde, ja, 22 ist ja alles, Scorer für Augsburg machen ist ja alles schwerer als...
super gut und schön, aber ich würde am liebsten immer Torschützen und Vorlagengeber trennen.
Ja, dann trenne ich dir das. Dann ist Demirovic Zweiter bei den Vorlagen hinter Jan-Niklas Beste und Vierter bei den Torjägern?
Nicht. Nein, also bei den Vorlagen ist er Sechster.
Aber geteilt. Mit, Beste müsste Erster sein.
Mit Honorar. Erster ist der gute Leroy. Dann kommt Xavi. Dann kommt Grimaldo. Dann kommt Jan-Niklas Beste. Dann kommt Florian Wirtz.
Was ist da denn passiert die letzten Wochen? Das ergibt so, ja gar keinen Sinn. Und warum ist Leroy sein Erster?
Ja, das gibt auch gar keinen Sinn, ne?
Inzwischen nicht mehr. Aber über Leroy
Sané Form mit drin. Torschützen ist er geteilter Vierter mit Dennis Undav.
Ja, das meinte ich aber. Weil dann ist davor ist Openda, der müsste 17 haben.
Ja.
Gyrassi 20. Und Harry Kane 27.
Genau.
Trotzdem macht er das gut, der Demirovic, der ist für Höheres berufen. Und ganz ehrlich, nächstes Jahr der perfekte Wechsel für Demirovic bei Leverkusen.
Ich weiß nicht, ob das ein Ticken zu... Weil der war ja auch schon mal in Freiburg.
Das hat gar nicht funktioniert, komischerweise.
Genau.
Also der ist jetzt ja auch kein Bundesliga-Neuling.
Aber der war vielleicht noch ein bisschen jung.
Das könnte sein. Es gibt Spiele, die entwickeln sich manchmal noch. Ich sag dir aber, Demirovic ist der bessere Berischer.
Da kann ich dir aber noch eine Geschichte zu erzählen, als er zu Freiburg gewechselt ist. Es kam, vielleicht passte seine Attitude oder seine damalige Attitude nicht zum FC Freiburg, weil der ist ja mit einem, lass mich lügen, glaub Ferrari oder Porsche in sehr, sehr auffälligen Farben aufs Trainingsgelände gekommen. Da hat der liebe Christian gesagt, du, hier in Freiburg kommt mit dem Fahrrad zum Training.
Und er dachte sich, Aubameyang. Ja, schwierig.
Nee, aber also, das kam nicht so gut an im Breisgau.
Das Augsburg natürlich viel, viel flashiger. Aber,
ne? Ich glaube, seine Attitude ist anders.
Das könnte ich mir auch vorstellen, hat sich entwickelt. Ansonsten ja die Fuggerstädter und die Familie Fugger galt ja im Mittelalter als eine der reichsten Familien der Welt.
Ja, aber die
so, haben... Also in Augsburg kommen sie mit Money und Statussymbolen gut klar.
Ja, aber das gibt in Augsburg auch von der Familie Fugger oder Fuggerstädter, Fugger,
ja.
Auch so einen Bereich... wo es Wohnung für sehr, sehr günstiges Geld gibt für etwas sozial Schwächere.
Ja, die gibt es bis heute.
Ja, genau, die gibt es auch bis heute, ja.
Aber ansonsten sehe ich bei, was ich auch geil finden würde, weil ich bin ja relativ sicher, dass Xabi Alonso nächste Saison nicht Leverkusen-Trainer ist und in meiner Variable mit Demirovic ist der Xabi Alonso-Spieler. Aber wenn Gyrassi oder Undav gehen sollten bei Stuttgart,
ja, eher.
Und Sebastian Hoeneß nächstes Jahr noch Stuttgart-Trainer ist. Demirovic und Stuttgart?
Das sehe ich eher mit Undav zusammen.
Boah, Alter, Undav, Demirovic, Chris Führig?
Wenn er nicht wechselt?
Hoffe ich nicht. I'm in,
ja, ja.
Chris Führig, ey, deutscher Ronaldinho.
Deutscher. Der ist viel zu schnell. Also das ist ein anderer Spielertypus.
Ja, Herr Führig ist zu schnell, ne?
Ja, würde ich sagen, der ist schneller als Ronaldinho. Führig ist eher mehr so Linie runter. Ronaldinho ist so, ja, ich tunnel alles.
Aber Führig hat auch einen guten Übersteiger, eine starke Ballrolle. Deswegen, Führig mindestens weißer Brasilianer. Wenn nicht deutscher Ronaldinho, weißer Brasilianer.
Boah, sehe ich auch noch nicht.
Ich bin großer Fan. Und dass du das nicht siehst, der kommt aus der Dortmund-Jugend.
Führig?
Ja.
Wirklich?
Ich glaube ja. Wenn ich jetzt nicht ganz... Doch, klar kommt Chris Führig aus Dortmund. Sein erstes Bundesligaspiel hat er für Dortmund gemacht. Unter Thomas Tuchel.
Warte, ich bin hier am Recherchieren des Todes.
Ja, Live-Recherche, hundertprozentig.
Boah.
Chris Führig kommt aus der Dortmund-Jugend und sein erstes Bundesligaspiel unter Thomas Tuchel gemacht. Ein Bundesligaspiel hat der für Dings gemacht. Oder ein Pflichtspiel. Kann auch ein Pokalspiel gewesen sein. Ein Pflichtspiel.
Ja, jetzt sind wir Dortmund 2, aber U17 und so. Ja, krass.
Ja.
Sie ist von der Schalke-Jugend zur Dortmund-Jugend gegangen.
Ja. Hat er noch die Kurve gekriegt, sagst du?
Ja, ist aber völlig wild. Von der U17 Dortmund zur U17 Bochum, von der U17 Bochum zur U19 Oberhausen, von U19 Oberhausen zum 1. FC Köln, vom 1. FC Köln zu Dortmund 2, Dortmund 2 zu Paderborn, dann zu Stuttgart.
Da muss man aufpassen, als Chris Führig-Fan, dass der BVB den nicht zurückholen will. Das wird nämlich nicht gut.
Nee, das funktioniert nicht.
Das wird nicht. Aber wenn zu wenig Sancho nicht gut genug, zu wenig Geld für Sancho, holt mal lieber einen Chris Führig, der kennt die Bundesliga und sieht die Kaufoption für ihren Matzen.
Kein Geld.
Jetzt haben wir uns völlig verloren. Zwischen Augsburg nach Europa und Emedin Demirovic. Aber Emedin Stuttgart. Stuttgart finde ich gut.
Ja.
Oder darf nicht nach England gehen, das ist ja auch so eine Variante.
Wer?
Demirovic? Demirovic ist auch so ein Kandidat, dass Burnley irgendwie 28 Millionen für den bezahlt und dann spielt er mit mal irgendwie um Abstieg in, oder Bournemouth oder so. Oh Gott, das wäre auch richtig bitter.
Ja, aber ich guck hier gerade, der hat für Dortmund kein Bundesligaspiel gemacht.
Nee, da war es ein Pokalspiel. Doch, ziemlich sicher.
Das war Köln, da hat er ein Pokalspiel gemacht. 17, 18, 71 Minuten.
Ich such's raus, schicke ich dir.
Der in der Regionalliga West hat er mal für Dortmund gespielt. 24 Spiele, 8 Tore, 6 Vorlagen.
Nee, ich bin doof. Weißt du, ich nehme die ganze Story mit Führig zurück, dass er aus der Dortmund-Jugend kommt, haben wir ja gerade bewiesen. Aber die Story mit ein Pflichtspiel für Dortmund ist ja Niklas Beste. Der hat nämlich mal unter Tuchel ein Pflichtspiel gemacht.
Das kann sein.
Der hat hundertprozentig ein Pflichtspiel gemacht. So wird nämlich ein Schuh draus. Die kommen beide aus der Dortmund-Jugend, werden beide eine große Bereicherung für den BVB, was das spielerische Element angeht. Aber Jan-Niklas Beste hat dieses Pflichtspiel 2017 gemacht unter Thomas Tuchel. Der ist damals an einem Ousmane Dembélé nicht vorbeigekommen.
Komisch.
Kann man verstehen. Zumindest wenn man sich an den Dortmund Dembélé zurückerinnert.
Ja. Wollen wir noch. Ja, Stuttgart hat gewonnen, haben wir ja schon gesagt. Dann müssen wir heute noch über Leverkusen, also Rhein-Derby, Leverkusen-Köln. Und da hast du den Leverkusenern Unentschieden angedichtet.
Nee, ich habe Köln Sieg angedichtet. Ich habe gesagt, so. Köln gewinnt 1-0.
Ja.
Ja, waren die ganz weit weg von. Die ganz weit weg. Wir machen zwar ein bisschen weniger Statistiken, aber ich sag mal so, wir haben 239 zu 832 gespielte Pässe. Wir haben eine Passquote von 72 zu 92 pro Leverkusen. Und wir haben eine Ballbesitzstatistik von 78 zu 22 pro Leverkusen. Boah. Also Köln hatte mit dem Spiel gar nichts zu tun. Die war nur im Stadion anwesend.
Ja gut, die hatten ja auch in der 14. Spielminute eine rote Karte, ne?
Was Leverkusen immens in die Karten gespielt hat. Aber Leverkusen wird das jetzt, die letzten 10 Spiele, ganz souverän zum Titel verwalten.
Ich sehe auch noch nicht, dass sie verlieren.
Ich auch nicht.
Ich will es auch nicht.
Ich glaube, wenn sie die Saison ein Bundesligaspiel verlieren, dann verlieren sie erst ein Spiel, wenn sie als Meister feststehen.
Ja.
Weil aktuell wären sie am 31. Spieltag Meister.
Ja.
Und dann würden sie eins verlieren.
Ja,
das muss man sich auch nochmal zur Einordnung. Man sagt zwar immer, es sind noch 10 Spiele, aber wenn man den Punktevorsprung berechnet, sind es nur noch 7. Also in 7 Spielen könnte Leverkusen Meister sein.
Ja, stimmt.
Nur mal so.
Das wäre dann gegen.
Nach dem 31. Spieltag.
Stuttgart.
Sehr, sehr interessant.
Und am 30. spielen sie gegen Dortmund.
Sehr, sehr interessant, dass das genau die beiden Spiele sind. Wenn Bayern nochmal Patz oder irgendwas, dann können sie vielleicht schon spielen in Dortmund, oder?
In Dortmund, ja.
Jetzt, Bold Prediction, habe ich Bock drauf. Leverkusen wird in Dortmund Meister.
Ja, dann wird in Dortmund auch mal eine Meisterschaft gefeiert. Okay, Maxi Bayer, Doppelpack, back-to-back.
Jetzt wieder dein Lieblingsspieler.
Ja, jetzt kann er es auch machen. Heute hätte er auch mal wegen 4 Tore schießen können, letzte Woche nicht so, ne?
Sehe ich auch, ich freue mich auch immer für Maxi Bayer. Jetzt meine Frage.
Der muss im März eingeladen werden. Julian Nagelsmann.
Da wollte ich doch hin. Das wäre
Ruf ihn an, schreib ihm eine WhatsApp. Slide in die DM. Mach es. Er muss dabei sein.
Frage, wann haben wir die erste Nationalmannschaftsberufung eines Spielers in Deutschland per Instagram-DM?
Wird es nicht geben, weil die haben ja alle Handynummern.
Aber vielleicht gibt es irgendwann diesen einen Spieler, den du irgendwie nicht erreichst. Und aktuell, wir wissen ja zumindest, Jule hat ja einen relativ aktiven Instagram-Account. Dann schreibt er einfach.
Das weiß ich nicht.
Hat er? Dann schreibt er einfach mal auf Instagram da rein. So, Kollege Schnürschuh, möchtest du nicht mal Nationalmannschaft spielen? Ruf mich doch mal an, hier ist meine Nummer.
Ja. Nee, das glaube ich nicht.
Ich glaube, wir sind nicht weit genug davon weg, als dass es absurd wäre.
Nee, wir sind halt keine Insel.
Nee, eben. Ja, was mich natürlich wieder traurig macht, deutsche CR7 gelb-rot. Marius Bülter.
Ja.
Aber Maxi Bayer jetzt getroffen, zweimal back-to-back. Ich hätte die Frage gestellt, soll der mit zur Nationalmannschaft? Die hast du sehr, sehr klar beantwortet. Sehr, sehr klar.
Definitiv. Der hat jetzt 12 Saisontore und ist 1, 2, 3, 4, 5, 6 da.
Damit müsste er nach Undav der zweitbeste deutsche Torschütze sein.
Ja, und danach kommt Füllkrug mit 11.
Ist das eine Dreierreihe in einem 3-4-3 unter Nagelsmann, die man sich vorstellen könnte?
Nee, wird es nicht geben.
So viel Boards hat er nicht, ne?
Nee, es wird Undav oder Füllkrug vorne spielen.
Ich glaube auch eher Füllkrug. Und man muss ja auch ehrlicherweise sagen,
eine also gute Statistiken hat, ne?
Ist okay.
Also ja. Bei Dortmund hat er auch selbst gesehen.
Also der hat auf jeden Fall zweistellige Scorer.
Ja, locker. 24 Spiele, 19 Scorer oder so.
Der wird auch ein bisschen schlechter geredet als
ja,
er.
Ja, jetzt stehe ich auch hier. 24 Spiele, 19 Scorer. 11 Tore, 8 Vorlagen. Also das ist
wirklich eine gute Saison.
Ja. Yeah. Für den Scheiß, den der zusammen spielen. Das ist eine herausragende Saison.
Das muss man auch immer sagen. Aber also, es wird es leider nicht geben. Alleine schon, weil ich ja immer noch die Theorie verfolge, dass wenn du 3-4-3 spielst, dass du bei Deutschland vorne Führig, Undav, Wirtz spielen musst.
Und was mit Jamal?
Du musst ja manchmal for the sake of the team Chemie einen opfern.
Also kann das nicht Emre Can sein? Der opfern muss?
Der kommt ja gar nicht mit. Der kommt ja gar nicht mit. Aber wenn du vorne hast, Musiala wird, ob das funktioniert. Also ich würde es mir wünschen und hoffen, und ich bin ja auch großer Verfechter davon, aber du bist ja im Win-Now-Modus bei einer EM. Und bei Undav und Führig ist die Connection einfach besser. Wobei ich natürlich auch, also wenn es realistisch betrachtet ist, musst du da vorne Musiala, Wirtz, Füllkrug spielen.
Ja, das denke ich
auch. Ich bin tatsächlich, ich mag es gar nicht sagen, ich bin gespannt auf diese Länderspiele Ende März.
Ja, ich bin auch, weil da wird es nämlich nicht zeigen, wer tendenziell mit zur EM kommt. Vielleicht wird nochmal ein Spieler ausprobiert, so wie Maxi Bayer, der dann immer mitkommt und wo du sagst, ja okay, das ist mal ein Spieler, den ich mal irgendwann in der 70., 78. Reinwerfen kann.
Der auf jeden Fall Tempo mitbringt, der Abschluss mitbringt, der auch eine Konsequenz zum Tor mitbringt. Genau.
So, ansonsten wird das grobe Gerüst ja schon stehen. Dann.
Ist Timo Werner Teil dieses Gerüsts?
Nee, der steht unten und möchte die Treppe hinauf, aber die Treppe ist, so weißt du, so ein bisschen kaputt und nur die so in, ja, 2 Meter Höhe und er kommt da nicht so ganz ran, weißt du?
Und glaubst du nicht, dass der australische Trainer, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, Postecoglou von Tottenham Hotspur, ihn Huckepack nimmt und auf diese Leiter draufsetzt? Weil er hat am Wochenende wieder ein Tor gemacht.
Ja, habe ich gesehen. Dann steht da Füllkrug und stößt ihn weg.
Ich weiß nicht, es gibt auf jeden Fall, es ist ja so absurd, es gibt ja so viele Optionen und so viele gute Spieler. Und jetzt kommt auch noch Toni Kroos wirklich zurück, den wir ja verhemmt ein Jahr lang gefordert haben. Ja. Und ich bin mir trotzdem sicher, maximal Achtelfinale.
Ja.
Das ist halt wirklich, wirklich absurd.
Ja.
Also wenn es dumm läuft, Gruppen aus. Ich kenne unsere Gruppe nicht aus dem Kopf, aber ist auch egal. Aber ich habe da einfach keine Hoffnung. So, Ich guck den Scheiß nicht, also kannst du mir auch
sagen. Ja, doch, ich guck das, definitiv. Ich bin auch heiß her und heiß dabei. Und ich glaube, wir sind eine Turniermannschaft. Ist ja irgendwo so. Gut, waren wir mal bis 2014. Also noch 2014, ja, aber danach nicht mehr.
Nein, 2016 waren wir noch im Halbfinale.
Stimmt, ja.
Und da haben wir nur gegen Antoine Griezmann verloren, der in dem Jahr, also gefühlt hätte Weltfußballer werden müssen.
Ja.
Das war das beste Jahr seiner Karriere.
Also bis 2018.
Ja.
Das ist ja auch bei Bayern jetzt normalerweise so viel Qualität, dass Bayern wieder gewinnt, ist so immens groß. Und das sage ich auch bei Deutschland. Du hast so viel Qualität und die Wahrscheinlichkeit ist auf dem Blatt Papier so groß, dass du relativ weit kommst. Deswegen glaube ich da dran. Und wenn sie nicht so weit kommen, ja, mein Gott, ist auch kein Weltuntergang. Ich habe einen Weltmeistertitel in der Tasche, habe ich mitgefeiert.
Stimmt, so. Ja, habe ich auch, deswegen ist es auch egal. Guck mal, waren wir auch schon auf der Welt? Also ich war 6 Jahre alt, aber ich war dabei, so.
Also bei, achso, EM.
EM
also,
96?
Ja, 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 gut, dann hast du nicht so, also die WM habe ich halt richtig gefeiert. Da war ich in Berlin, Siegessäule, hab Helene zweimal gesehen.
Das wäre das Highlight. So, das wäre ja das Highlight.
Ja, ne? Absolut. Das war noch cool. Das werde ich heute nicht mehr machen. Aber ja.
Ich habe es beim Public Viewing auf dem Splash Festival gesehen, das Spiel. Okay. Ich weiß gar nichts von dem Spiel. Nur, dass wir gewonnen haben. Ja. Das war auch, also dieses Spiel war ein kompletter Fiebertraum.
Hast du Witz in der BG geguckt?
Das waren ja noch Zeiten damals.
Ja. Naja.
Mal gucken.
Wollen wir. Wir müssen international darüber sprechen, was passiert ist. Wir müssen noch einen Spieler des Spieltags wählen.
Emedin Demirovic.
Ja, zwei Tore, ein Vorlage. Ja. Maxi Bayer leider nicht mehr getroffen.
Nee, Maxi Bayer ist es ja letzte Woche geworden, deswegen Emedin Demirovic finde ich schon verdient. Der hat es auch mal verdient, weil der war es die Saison nicht. Und selbst sein Teamkollege Jensen war es schon. Deswegen, ich glaube, Demirovic ist ein ganz guter Call. Und damit können wir, ich glaube, beruhigt in den internationalen Teil gehen.
Genau, da war nämlich so einiges los.
Da war es nämlich gar nicht ruhig.
Nee. Wo wollen wir anfangen? Italien, Spanien, England?
Finde ich gut. Genau so,
so machen wir das. Also, das war eigentlich als Frage, aber okay, können wir machen.
Ja, genau. Und dann fand ich das gut.
Fand ich das gut.
Okay. Ja, nee, Italien... Ja. Spanien, das steigert sich dann auch immer so ein bisschen und heute dann mit dem Manchester Derby können wir dann abschließen.
Ja. Ja, Italien, da gab es ein wildes Spiel. Lazio gegen AC Mailand.
Ganz, ganz wild. Aber das wurde auch nur durch den Schiedsrichter wild gemacht.
Ja! Ja! Also gut, die erste gelb-rote Karte ist unglücklich, aber kannst du geben?
Finde ich auch okay. Es ist jetzt nicht zwingend, aber es ist halt einfach, wenn du schon gelb hast, ist es halt einfach ein bisschen doof. So.
Ja.
Deswegen, die finde ich okay, da sage ich gar nichts.
Die rote Karte weiß ich nicht so genau, du musst den Schiedsrichter beleidigt haben. Das Foul war halt nix. Kannst du vielleicht mal gelb geben? Vielleicht, je nachdem, wie viele Fouls er vorher hatte.
Ja, maximal.
Und die dritte, da war er einfach im Flow.
Ja, der hat er damit draufgehalten. Also, das war schon gelb von Guendouzi, aber dass du da jetzt, also da hat er sich gedacht. Ah, scheiße, habe ich die Rote schon in der Hand. Scheiß drauf, jetzt kriegt er die auch noch.
Ja.
So, irgendwie genau. 97. Minute, der hat ihn umgehauen.
Damit du nächste Woche nicht alleine auf der Tribüne bist.
Ja, wirklich.
Zack, bumm.
Ja. Ja, ganz wild, kann ich mich auch nicht dran erinnern, wann es wirklich mal drei rote Karten gab. Zwei glattrote, eine gelbrote. Bei Kicker steht, wir haben es ja eben auch vorgestellt, ne? Bei Marusic war es wohl Schiedsrichterbeleidigung. Laut ja. Kicker. Weil für das Foul niemals.
Nein.
Und ich habe nur die Highlights gesehen, weil du hast mir das geschrieben, Per hat mir das geschrieben. Und dann war zum Glück der Clip schon da. Und dann swipe ich so durch die Kacheln durch, denke mir so, die erste, ja, die kannst du geben. Habe ich die zweite gesehen, habe es nochmal gesehen. Dachte mir so, okay, also aus dem Clip wird nicht klar, dass er die wegen Schiedsrichterbeleidigung bekommt. Und ich habe mich wirklich gefragt, wegen dem kleinen Schubser gegen Leao hat der jetzt rot gekriegt?
Ja.
Okay. Ist auch eine Entscheidung, aber eine komische.
Ja. Aber kommen wir, ich habe noch zwei Sachen für Italien. Einmal möchte ich noch über Paulo Dybala sprechen.
Bester Mann.
Wieder Torvorlage. Daniele De Rossi und er, die harmonieren.
Ja, aber seit Daniele De Rossi Roma-Coach ist,
marschieren
die. Also gefühlt haben die jedes Spiel gewonnen. Ich glaube, also sie haben auf jeden Fall noch nicht verloren. Und gefühlt auch jedes Spiel gewonnen. Dybala letzte Woche 3 Tore, ne?
Ja. 3, ja.
Das war ja auch unser Spieler des Spieltags. Wieder Tor und Vorlage. Aber es ist das typische Paulo Dybala-Karrierephänomen. Wenn nicht der Oberschenkel zwickt, wenn nicht die Wade zwickt, wenn nicht die Patellasehne zwickt, wenn der gut drauf ist, wenn du ihn irgendwie zweimal in den Arm nimmst, dann ist der Typ einfach brutale Weltklasse. Und ich glaube, diese Saison 20 Spiele, 13 Tore, seine Vorlagen weiß ich nicht, sollen wir ja auch trennen. Ich weiß aber, dass er 20 Spiele 13 Tore gemacht hat, was für einen Halbraum, 10er, Flügelstürmer halt.
12 Tore.
Sehr, sehr stark ist. Sicher?
Also laut Kicker, ja.
Okay, dann gut. Ist aber eine gute Quote in 20 Spielen.
Ja, absolut. Also das kann man sagen.
Ja.
Und ich wollte nochmal gucken. Vorlagen, Einsätze. Die Kicker führt für die Serie A nicht die Scorer. Frechheit.
Amateure. Aber Paulo Dybala wieder in dem klassischen Zyklus, weil der hat seit seiner Karriere eine gute Saison. Eine ist er nur verletzt. Eine gute Saison, nur verletzt. Eine gute Saison, nur verletzt. So ist die ganze Karriere von Paulo Dybala. Deswegen, der war ja auch, glaube ich, zweimal Italiens Fußballer des Jahres. Und der hatte eine, diese Juve-Saison, seine zweite oder dritte, da hat er irgendwie 35, 37 Scorer gemacht. Über 20 Tore und irgendwie 15 Vorlagen oder so. Und also da steckt halt ganz, ganz viel drin, aber von Wehwehchen geplagt. Und es ist ja auch so, Paulo Dybala wird dieses Jahr 31. Das hat man auch mal nicht vergessen.
Der ist alt, ne?
Der ist halt, und der wirkt halt relativ irgendwie alt. Nicht so alt.
Aber ja. In Italien ist das so, come on, wie in Deutschland 25, 26.
Ja, aber Paulo Dybala ist gefühlt für mich, also ist ja auch, glaube ich, allgemein bei uns in Zürich bekannt, dass Paulo Dybala einer meiner Lieblingsspieler ist, aber so knapp über den Talentstatus hinaus und dann guckt man auf sein Alter, oh, Jahrgang 93. Das heißt, er wird dieses Jahr 31 und also bestimmt, wenn man nicht drüber nachdenkt, wird man den auf 5, 26 schätzen.
Ja. Und dann, das wollte ich eigentlich schon
7 Vorlagen übrigens. 13 okay. Tore, 7 Vorlagen. Ja, und du hast recht, in der Serie A sind 12, dazu gesellt sich ein Coppa Italia-Tor.
Also dann wollte ich, das wollte ich letzte Woche eigentlich schon mit dir drüber sprechen, weil ich das letzte Woche erst gesehen habe. FC Bologna ist Vierter.
Ja, mit Thiago Motta, dem neuen Wundertrainer Italiens. Ja, mit Zirkzee, dem ehemaligen Bayern-Stürmer.
Als ich das letzte Woche so gesehen habe, ich so, hä? Die waren doch letzte Woche noch voll im Mittelfeld und weit weg und so gefühlt.
Nee, die haben sich richtig nach oben gearbeitet und sind die Überraschungsmannschaft der Serie A diese und Saison. Und
führen aktuell auch durch ein Tor von Zirkzee 2-1 gegen Atalanta Bergamo.
Ja, die werden wahrscheinlich, also international auf jeden Fall spielen und sind auf dem Weg Richtung
Champions League.
Ja, und Zirkzee, ich gucke jetzt einmal parallel rein, ich habe seine Scorer auch nicht im Kopf, aber die sind sehr, sehr gut, da kommt noch eins dazu. 16 in 28, steht jetzt bei 14 Scorer in 25 Spielen. Und die Formkurve gerade nach Weihnachten in der Rückrunde zeigt bei ihm immens nach oben.
Ja.
Ganz spannender Spieler bei Bologna, der überhaupt nicht reinpasst, ist deren Zehner, beziehungsweise Achter, Louis Ferguson. Der ist Schotte, spielt für Bologna und ist ein super Spieler. Also den kann ich empfehlen, den kann man sich, sollte man mal die Möglichkeit haben oder die Lust, sich auf der Zone ein Bologna-Spiel anzugucken, mal auf Louis Ferguson achten, guter Spieler.
Louis Ferguson.
24 Jahre alt, Schotte.
Der ist vom FC Aberdeen zu Bologna gegangen.
Das ist ein ganz komischer Wechsel. Aber generell gibt es in der Tradition, also pro Generation und alle so 10, 15 Jahre immer einen britischen Spieler, unabhängig, ob der jetzt Ire, Schotte oder Engländer ist, der in Italien zum Star wird. Das ist ein ganz komisches Phänomen.
Ja. Ein ganz komisches Phänomen gab es auch gestern in Valencia.
Ja, das trifft's.
Ich verstehe das nicht.
Nein, also das kannst du ja auch rational nicht mehr erklären.
Nee, und also der Schiedsrichter soll wohl gesagt haben.
Wollen wir erst mal sagen, was passiert ist?
So, ja.
Also ich bin mir sicher, dass jeder Zuhörer das weiß.
Kläre die Community nochmal auf, falls sie das nicht schon wissen.
Also, es steht in der 99. Minute 2-2 zwischen Valencia und Real Madrid. Generell ist ja bekannt, dass die Spiele zwischen Valencia und Real Madrid die letzten Jahre immens aufgeheizt haben. Dazu kommen immer regelmäßig rassistische Beleidigungen gegen Rodrigo und Vinicius Junior.
Gerade gegen Vinicius Junior. Ja. Diesmal anscheinend nicht.
Nee, er hat auch mit einem Doppelpack das Mister ja gesilenced. Aber es steht 2-2. 7 Minuten Nachspielzeit wurden angezeigt. Es gibt aber nochmal Ecke. Und durch einen VAR-Einsatz ist es okay, dass wir bei der 9. Minute sind. Luka Modric schlägt die Ecke rein. Diese wird halb geklärt. Brahim Diaz kommt an den Ball.
Also halb geklärt zur Seite, nicht nach vorne.
Ja, genau. Brahim Diaz kommt dadurch an den Ball. Ist in einem Zweikampf, setzt sich durch, flankt den Ball rein. Und Jude Bellingham köpft das 3-2. Aber in der Flanke pfeift der Schiedsrichter mit mal das Spiel ab, während der Ball in der Luft ist.
Kannst du nicht machen.
Nein. Besonders, du siehst es ja auch in den Zone-Bildern, dass er hat die Pfeife in der Hand, er setzt an, Diaz gewinnt den Zweikampf in Anführungsstrichen, er nimmt die Pfeife wieder weg, Diaz flankt, er pfeift. Also es gibt gar keinen Sinn. Auch diese Entscheidungsfindung nicht. Und du kannst doch nicht, also auf die 8 Sekunden kommt es ja nicht an. Du kannst doch nicht mitten in einer Offensivaktion abpfeifen.
Nein, dann hättest du ab müssen, wenn der Ball geklärt wird nach außen weg.
Ja,
und dann das ist schon komisch?
Ja, aber dann in dem Moment, das wäre die einzige vertretbare Situation.
Genau, genau. Dann musst du schon die Pfeife im Mund haben während des Eckballs und dann wartest du nur auf eine Situation, wo es kurz einen kleinen Bruch gibt. Dann musst du pfeifen.
Aber so unerklärlich.
Ja, total. Verständlicherweise das sind die Madridistas.
Ja.
Bisschen, ja.
Also Real Madrid, Real Madrid hat heute über ihre Social Media Kanäle und auf der Website ein offizielles Statement dazu rausgehauen. Also Kommunikation offiziell, dass sie damit nicht einverstanden sind.
Komisch.
Und dass sie es aufs Schärfste verurteilen und als eine der schlechtesten Schiedsrichterleistungen aller Zeiten ansehen.
Ja, ist es ja irgendwo auch, ne?
Also aufgrund der Art und Weise und wie es passiert ist, ist es das definitiv.
Ja.
Und weißt du auch gar nicht, was hat der denn in dem Moment gedacht?
Und genau. Und was man noch sagen muss, Jude Bellingham hat rot gesehen.
Ja, angeblich wegen Schiedsrichterbeleidigung.
Kann ich mir vorstellen.
Laut Zeugen und Spieleraussagen sei er wohl sehr aufgebracht gewesen, hätte aber nur gesagt, das war ein verdammtes Tor. Vielleicht hat er das Wort fucking benutzt und der Schiedsrichter hat es auf sich bezogen. Das werden wir im Nachhinein wahrscheinlich nicht mehr eruieren können.
Tja.
Es sind zwei Punkte, die Real Madrid zugestanden hätte, die ihnen jetzt im Kampf um die Meisterschaft fehlen.
Ja gut, letztendlich werden sie trotzdem deutscher Meister. Spanischer Meister.
Das glaube ich auch. Und sollten sie es aber aus irgendwelchen Gründen nicht werden und am Ende diese zwei Punkte fehlen.
Böse.
Dann glaube ich, dann meldet Florentino Perez Real Madrid in der Liga vom Spielbetrieb ab und gründet die Super League mit zwei Vereinen.
Ja.
Real Madrid und Real Madrid Castilla.
Ja.
Und dann spielen die 34 Mal gegeneinander.
Ja. Ja, definitiv.
Aber ich bin jetzt gespannt, was die Liga macht, weil da gab es jetzt zur Zeit der Aufnahme noch kein Statement in die Richtung. Und ich bin gespannt, wie lange Jude Bellingham gesperrt wird. Aufgrund der Umstände, ob das irgendwie sich darauf auswirkt, ob das mildernd ist, ob das irgendwas damit
vielleicht
zu tun hat.
War ja auch ein Spieler von Valencia in der Nähe und wird befragt und kann sagen, was Bellingham gesagt hat.
Ja, der wird ganz bestimmt genau das sagen und für Bellingham aussagen, weil der ein fairer Sportsmann ist, weil Valencia dafür bekannt ist.
Ja, don't know. Aber aktuell führt RCD Mallorca gegen FC Girona und es hat wahrscheinlich keine Auswirkung.
Okay, ja.
Ja.
Schade. Und
wer unter der Woche gewonnen hat, Donnerstag war das. Athletic Bilbao hat im Halbfinale gegen Atletico Madrid 3-0 gewonnen. Und das steht Sinn jetzt.
Spielt da ja auch schon gut aus, dadurch stehen sie jetzt im Pokalfinale.
Copa del Rey Finale gegen RCD Mallorca.
Oh, damit könnten sie mal wieder gewinnen.
Die Williams-Brüder haben geliefert. Einmal hat Inaki auf wie heißt der andere nochmal?
Nico.
Nee, also erst Nico auf Inaki und dann Inaki auf Nico vorbereitet.
Gute Jungs.
Ja, gute Jungs.
Ich finde es auch spannend, also sie sind beide eigentlich viel zu gut, um für Bilbao zu spielen. Aber ich finde es cool, dass sie immer noch für Bilbao spielen.
Ja, ich glaube, von Nico, der Vertrag läuft jetzt aus.
Nico wird auch eher gehen als Inaki, weil Inaki ist inzwischen, glaube ich, 28.
Der 29 bleibt, sogar,
glaube ich. Ja, der bleibt da, Nico ist ja ein bisschen jünger, der ist ja 23.
Ja.
Ja, finde ich gut. Bilbao war ja auch sehr, sehr lange Rekordpokalsieger in Spanien, bis die Messi-Ära kam. Und jetzt hat Bilbao gute Chance, mal wieder den Pokal zu gewinnen.
Ja, gegen RCD Mallorca ist was drin. Und dann würden sie...
Also wir sind für Bilbao, sagen wir es mal so.
Ja, na klar, auf jeden
Fall. Das müsste aus dem Kopf der 25. Pokalsieg sein, sollten sie gewinnen.
Weiß ich doch nicht, Mann.
Ja, du bist ja der Bilbao-Fan.
Ja, so...
Du sitzt hier im Javier Martinez Retro-Trikot von 2011.
Wusstest du, dass Javier Martinez noch spielt?
Ja, irgendwo in Katar.
Ja, genau. Ja, die haben ein paar Pokale. Aber, also ich finde gut, dann würden sie sich sicher qualifizieren für Europa. Das machen sie wahrscheinlich auch schon über die Liga, wo sie da auch Fünfter sind. Und heute Abend 21 Uhr gegen Barcelona gewinnen werden. Zu Hause im San Mamés.
Oh, ich hoffe sehr.
Mit dem 1-0.
Guck mal, es ist jetzt 19.50 Uhr. Ey, vielleicht mache ich mir das beim Folgeschneiden an. Da habe ich ein bisschen Bock drauf, weil... San Mamés, geiles Stadion. Bilbao hat auch
immer... War auch eine brutale Stimme, Donnerstag.
Ja, also nicht ganz so sehr. Also ich bin kein Fan oder großer Sympathisant wie du, aber so einen Sweet Spot haben die auch.
Ja.
Echeverria mochte ich immer gerne früher.
Ja.
Ja. Oscar De Marcos, sehr cooler Spieler. Aduiz.
Ja. Ja, ich hoffe nicht, dass da... Ja, ich kann mir das, glaube ich, auch nochmal anschauen, eine Halbzeit so ein bisschen so. Ja. Wir müssen nach England. Manchester Derby.
Ganz genau, unser letzter Themenpunkt für heute hat ja auch mehr oder weniger direkt vor der Aufnahme stattgefunden. Manchester City gewinnt 3-1 gegen Manchester United und bleibt damit bis auf einen Punkt an
Liverpool dran. Ja, und ist spannend im Titelkampf.
Ja, dadurch hat Manchester City seit 19 Pflichtspielen nicht mehr verloren.
Oh, nett. Und wenn Arsenal jetzt heute Abend auch noch gegen Sheffield gewinnt, hast du 63, 62 und 61 Punkte.
Ja, und dann sage ich dir, dass nächste Woche City gegen Liverpool spielt und in zwei Wochen City gegen Arsenal.
Was?
Da knallt es jetzt richtig doll.
Alter.
Ja, dann geht es jetzt gerade um alles. Also die nächsten 3-4 Wochen werden wahrscheinlich im Meisterschaftskampf entscheidend, weil gerade ist es ja alles so ein Punkt.
Aber Moment, stopp. Erst spielt Liverpool gegen City, das ist richtig?
Das nächste Woche und am 30. Spieltag.
Achso, ja, am 30. Spiel, zwei Wochen später, ja.
Spielt City gegen Arsenal.
Ja, das,
Das hat Schmizo erzählt. Schmizo hat recht.
Stimmt, ja.
Ja, so.
Am 31. drin, ja. Ja.
Mit Laden Petritsch. Wenn die beiden nicht recht haben, die würden auch wissen, dass Bilbao 24 Mal die Copa del Rey gewonnen hat.
Bestimmt.
Guckst du nach?
Ja, ich guck gerade nach. Rede weiter.
Jetzt muss ich weiter über das Manchester Derby reden, ne? Das war ja eigentlich ein gutes Spiel.
Ja, ich hab's nicht gesehen. Ich hätte es gerne gesehen, aber
ich kann empfehlen, sich Rashfords Tor anzugucken. Das war
bockstark. Die Highlights sind ja wahrscheinlich auch schon online, ja?
Ist ja nicht Bundesliga.
24.
Ja, so. So, da soll man mal sagen, ne? Der Mann hat einen Fußballpodcast.
Und wie viele Meistertitel?
Boah, scheiße. 8?
Ja.
Ja.
Und Spanisch Supercup-Winner?
Oh, das weiß ich wirklich nicht. War das 17?
3.
3, okay, wow, krass. Das ist aber hart. Wenn du verhältnismäßig oft Meister wirst und den Pokal gewinnst und dann aber immer das Supercup-Finale verlierst.
Ja.
Weil die gibt es ja schon lange in Spanien.
Und dann gibt es noch so einen ausgegrauten Pokal. Copa Eva Duarte.
Letzter Pokal 1957 oder was? Genau. Die kenne ich auch nicht.
Einmal.
Ja,
ja, die hatten.
Bau hatte mal irgendeine goldene Generation. Ich glaube, letzte Mal Meister bei den 80ern, ne?
Ja, 83, 84, ja. Da wurden sie auch zweimal hintereinander. Und starke Jahre waren von 1929 bis 34. 36 sind sie viermal Meister geworden.
Sehr spannend. Manchester Derby.
Ja, und Copa Eva Duarte 49, 50.
Sehr gut. Guck mal, hier lernt man sogar noch was über den spanischen Fußball.
Ja.
Heute hat kein Spanier getroffen. Im Manchester Derby. Da will ich nochmal wieder kurz hin.
Und ihr spanischer Cup-Winner, das letzte Mal 83, 84. Auch lange her.
Die Copa del Rey?
Ja.
Ja, die hat Manchester City noch nie gewonnen.
Nee. Schwierig, aber Pep Guardiola.
Pep Guardiola hat sich schon gewonnen. Rapid Wien ist mal deutscher Meister geworden.
Ja, das stimmt.
Ja, nur mal so am Rande.
Wollen wir zurück?
Ja, jetzt endlich. Also ich kann allen Leuten empfehlen, sich Marcus Rashfords Tor anzugucken. Das war sehr, sehr stark. Ansonsten war es krass, wie passiv Menu gespielt hat. City das ganze Spiel dominiert. In der ersten Halbzeit 16-2 Torschüsse.
War es auch mal leicht rassig? Hat da irgendwer irgendwen umgesiebelt?
Also so mit Rudelbildung und
Aggressivität. Ja, so richtig geiles englisches Sliding-Tackling.
Ja, gab's auch. Vom 2-1. Da wurde Garnacho mal auf die Reise geschickt von Ederson. Ich sag ja ehrlich, da kann man über einen Elfmeter reden.
Ja.
Ederson trifft aber den Ball mit der Fußspitze. Und dadurch war es in England Ball gespielt. Dass der Garnacho danach das Leben nimmt, war dann nicht mehr wichtig. Sagen wir es mal so. Ich finde das einen dann aber teilweise schon immer sehr, sehr hart. Aber okay. Witzigerweise hat das nicht zur Rudelbildung geführt, nicht zu großen Protesten. Da hat man einfach schon gesehen, Manu ist so lange den Ball hinterhergelaufen,
Die haben keine Kraft mehr. Die haben keine Puste.
Zu kaputt zu reklamieren.
Ja.
Naja, ansonsten weiteres Highlight: Erling Haaland aus 2 Metern übers Tor geschossen. Kann ich empfehlen, sich auch nochmal anzugucken. Was er da akrobatisch macht, ist brillant. Wie er es schafft, den Ball aber wirklich innerhalb des 5-Meter-Raums übers Tor zu lupfen, ist eine Kunst. Gerade von Erling Haaland.
Ja, aber vielleicht da das, wann, das war EM
Mario 2000 Gomez. Gegen Österreich. Von der Linie übers Tor.
Ja.
Also ein Kerzengerade nach oben.
Ja. Kann man nicht besser machen.
War wahrscheinlich die Inspiration. Am Ende bricht Menu unter dem Druck zusammen. Phil Foden mit einem Doppelpack. Ich würde Phil Foden auch den internationalen Spieler des Spieltags geben. Absoluter Mann des Spiels. 1-1 Banger. 2-1 auch sehr, sehr stark. Und kurz vor Schluss Erling Haaland noch mit dem 3-1. Also mein erhoffter Stolperer bei Menu an diesem Tag wirklich nicht. Einen Funfact habe ich noch. Irgendwann zwischen der 60. und 70. wurde Anthony eingewechselt. Ja, also der gehört da nicht hin. Also es gibt ja zu Anthony diese legendäre Geschichte, dass die Ajax-Verantwortlichen, ich weiß gar nicht mehr, wer das mal erzählt hat, aber dass die aus Jux halt einfach gesagt haben, 100 Millionen zu Manchester United, weil die Anthony ja unbedingt haben wollten, als Ten Hag vor 2 Jahren Trainer geworden ist. Und dann hat Manu gesagt, ja, für 95 machen wir es. Und die saßen da alle so in den Verhandlungen und so, nein, also das macht ihr nicht, ihr seid dumm.
Ihr habt den Vertrag, unterschreibt sofort.
Wirklich, so
ist ja die Story. Ich kriege das 2% Konto.
Ja, wirklich, so ist ja die Story mit diesem Anthony-Transfer, weil Ajax selber den ja so zwischen 40 und 50 Millionen taxiert hat und die halt einfach einmal so aus Gag Nein gesagt haben und Manu dann, weil die ja unter Druck standen, halt einfach komplett alle Schatullen aufgemacht hat. Und ich sag mal so, Anthony ist ein Spieler, wenn du den im Manchester Derby siehst.
Der gehört da nicht hin.
Nee, der wäre wahrscheinlich, also ich würde ihn so Niveau Hoffenheim. Bei Hoffenheim würde er wahrscheinlich mit Marius Bülter um den Stammplatz kämpfen. Das klingt hart.
Ist aber so.
Ja, das ist wirklich so. Und das war heute wieder sehr, sehr bezeichnend, wie weit der weg ist von dem Niveau von einem Phil Foden, von einem Kevin De Bruyne, von einem Julian Alvarez, von einem Bernardo Silva.
Also, die wirklich das Geld wert sind.
Die wirklich das Geld wert sind, ja.
Wir müssen Champions League tippen.
Stimmt, habe ich Bock drauf.
Hast du wirklich so viel Bock drauf auf Dienstag 21 Uhr?
Weiß nicht, das erste Spiel, was ich tippen muss, ist wahrscheinlich Bayern gegen Lazio.
Ja, können wir machen.
1-1.
Ich auch, 1-1.
Das war's. Dann
ist Tuchel weg.
Ja, ich glaube das auch, 1-1. Die werden halt irgendwie mit so einem Krüppel-Immobilitor in Führung gehen und dann werden sich anstatt mit 8-9 Mann, wie im Hinspiel hinten reinstellen, werden die einen 12. Mann finden.
Ja. Und Thomas Tuchel nach dem Spiel gibt ein Interview und
der kommt gar nicht mehr.
Der kommt. Der geht da hin. Und dann sagt er irgendwas so in die Richtung, ja, dann sollen sie mir doch ranlassen. Irgendwie so.
Oh, wäre auch witzig.
Ja.
Ich hab keinen Bock mehr.
Ja. San Sebastian gegen Paris.
Den Spiel ist 2-0 für PSG ausgegangen. Ich sag auch 1-1.
2-0 in Paris.
Glaubst du? Oh, die spielen in San Sebastian, das ist ein Hexenkessel.
Doch, die haben nochmal eine die haben ein neues Stadion.
Deswegen ist ein Hexenkessel. Die haben auch ein cooles neues Stadion.
2-1.
Übrigens günstigen Tor.
City Kopenhagen.
4-0 City. Ich hab die heute wieder gesehen und ich bin zu Hause.
Ja, und die rasieren die einfach weg.
Ja, aber trocken gegen ihren Strich. Also, was ich bei Phil Foden da heute wieder gesehen habe. Also, bei Kopenhagen hat da keine Antwort drauf.
5-0.
Ja, wahrscheinlich.
Madrid gegen Leipzig.
Gute Frage. Nächste Frage. Ich sag 2-0 Real.
Ja, 3-1. 3-1. Dann will ich noch mit dir einen kleinen Ausflug machen.
Oha, wo geht's hin?
Es geht nach Freiburg und nach Karabakh. Freiburg spielt gegen West Ham und Karabakh spielt gegen Leverkusen.
Die kennen sich beide schon aus der Gruppenphase.
Völlig verrückt, ja.
Und das soll ich jetzt tippen.
Ja.
Spielen die erst in London?
Freiburg? Nein.
Erst zu Hause?
Ja.
Boah, ist schwer, ist wirklich schwer. West Ham ist nicht so gut drauf, Freiburg ist nicht so gut drauf. Ich sag 1-0 Freiburg.
1-1. Und Karabakh gegen Leverkusen? Sag ich 3-0 Leverkusen.
Ja, geh ich mit. Ich hätte fast nur 4 gesagt, aber in die Richtung.
Ja. Gut, das war's, ne?
Das, ja, sind wir durch. Knackige Stunde.
Heute mal wieder ein bisschen länger.
Ja, Stunde finde ich immer noch im Rahmen. Wir haben zwischendrin auch mit Nationalmannschaft und Demirovic verloren.
Genau, und wir kommen ja diesmal auch am Montag raus.
Wir kommen regulär am Montag raus. Nächste Folge dann wahrscheinlich Freitag. Im Laufe des Tages?
Ja, irgendwie so.
Sehr gut. Dann
Top.
Reingehauen.
Ciao, ciao.